Auf der Reise Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Gefühle und Emotionen, das ist für mich eher so das Weibliche, ist eher so die Frau. Und wenn ich jetzt diese ganze Zeit in diesen Fühlen und Emotionen bin, dann kann ich ja nicht in die Handlung gehen. Und das ist ja das, was es ja braucht.
Heute. Loslassen ist keine Technik. Es ist die Rückkehr zu dir selbst mit Tino Hähne.
Herzlich willkommen zum Podcast Integrität ist meine Superpower. Heute bei mir Tino Hähne, Berater und Begleiter für Männer und der Podcast-Host von Mann zu Mann. Wir werden uns, wer hätte es gedacht, über das Thema Männer sein, Mann sein unterhalten. Tino, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also unabhängig davon, dass du ja ein Mann bist, wie man unschwer feststellen kann.
Genau, auf YouTube auch zu sehen, genau. Also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast, Hajo. Habe mich sehr gefreut, auch über die Anfrage. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, dass ich wirklich 2015 und 2016 für mich ein Ereignis erlebt habe, was mich für mich sehr aus meiner Bahn geworfen hat. Und das war wirklich sehr, sehr schmerzvoll. Und das war, dass ich 2015 bedingt durch, dass ich sehr, sehr viel gearbeitet habe in klassischen, das ist ja gemeinläufig hinbekannt, in dem Burnout geschlittert bin, nenne ich es mal wirklich, weil es wirklich reinschlittern war, weil ich das viele Zeit, sehr, sehr lange, fast 4 Jahre ignoriert habe und dann auch noch zusätzlich eine depressive Verstimmung bekommen habe. Und dann habe ich mich da wirklich in Therapie begeben. Aber das meiste habe ich in wirklich Selbsttherapie begeben. Und und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Und so ist das Thema auch entstanden. Mann sein, Mann werden.
Mann sein, Mann werden. Wir haben darüber schon uns unterhalten. Es gibt ein Kongressinterview beim Thema Krisen als Wachstumschance mit Integriert als Kompass. Hast du auch zu dem Thema gesprochen? Wir wollen heute ein bisschen in eine andere Richtung hier im Podcast einschlagen. Wir wollen uns nochmal intensiver auch über das Thema Integrität und vielleicht nachher auch über das Thema Initiation unterhalten. Integrität. Was hat denn Integrität für eine Rolle gespielt, als du in diese Krise geschlittert bist?
Also die Integrität zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, Hajo, merkte ich doch, also das ist zumindest im Nachgang so ein bisschen bei mir selbst rausgekommen, dass ich keine große eigene Integrität mir selbst gegenüber hatte. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass ich wirklich angefangen habe, das zu erkennen. Das war für mich mein Puzzlestück, mein Puzzleteil. Und das hat mir meine Integrität, meine heutige und die für mich aber noch nicht im Abschluss ist. Also es soll jetzt nicht klingen, ich bin jetzt rausgekommen und ich bin jetzt fertig und jetzt weiß jetzt, wie es ist, sondern ich bin immer wieder aufs Neue, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr immer weiter dran. Aber ich merkte einfach, um deine Frage zu beantworten, mir fehlte wirklich, wer bin ich denn selbst? Wer bin ich denn als Tino? Wer bin ich denn als Mensch? Und dann kam unter anderem auch, wer bin ich denn als Mann? Und da ich bis zu meinem 35. Lebensjahr wirklich ausschließlich größtenteils von Frauen sozialisiert worden bin, war das wirklich so ein, ich sag mal, Schockmoment, dass ich wirklich so merkte, oh, okay, du hast ganz viele weibliche Anteile in dir, woher kommt das? Und da habe ich da eben halt auf den Weg begeben. Und ich sagte ja schon, dass ich das Ganze in Selbsttherapie gemacht habe. Und das ist meine Superpower, meine Superstärke. Also mich selbst auf den Weg zu begeben. Und das hat mir dann meine heutige Integrität gegeben. Aber die fehlende Integrität war wirklich auch hauptsächlich, weil ich dann auch zu dem Zeitpunkt frisch Papa geworden bin, meiner heutigen 40-jährigen Tochter Rumi. Und also dieses Vaterwerden ließ mich wirklich so, oh, okay, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das hat mir gar keiner vorgelebt. Und ich merkte dann, ich war null präsent, ich war null anwesend. Ich habe nur meine Tochter irgendwie die ersten Jahre wie so einem nebulösen Rausch irgendwie so nebenbei mitgekriegt. Und das war so wirklich, dass ich merkte, oh, okay, ich bin im Inneren leer. Ich habe da überhaupt gar keine Antworten. Ich habe nur Fragen, keine Antworten. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Und das Größte hat wirklich meine damalige Partnerin, mit der ich heute nicht mehr zusammen bin, die hat das wirklich alles übernommen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich kann hier überhaupt nichts zu beitragen. Und da habe ich mich auf den Weg begeben.
Also klassisch eigentlich. Das heißt, du warst der klassische nicht anwesende
Ja.
Vater,
Ja.
der zwar körperlich vorhanden war,
Ja.
aber mental irgendwo ganz anders oder mitunter eben auch nur körperlich gar nicht anwesend war. Und ich glaube, das ist heute so ja, der Klassiker oder der Durchschnittsfall. Und ich bin ja ohne Vater aufgewachsen und ich habe manchmal schon gesagt, eigentlich ist es doch ein viel klareres Verhältnis, wenn du gar keinen Vater da hast, als wenn du immer einen vor der Nase hast, aber nie drankommst.
Richtig.
No, das ist doch eine viel klarere Ansage. Da weißt du ja, wo du dran bist und kannst dich damit auseinandersetzen. Und das andere ist eigentlich viel schmerzhafter. Und
Total.
um mich aus meinem eigenen damaligen Lamentieren rauszuholen, ich habe keinen Papa, ich habe keinen Papa. Das habe ich heute und schon lange nicht mehr. Und ich denke, dass es für die anderen wesentlich schwieriger ist, immer diese berühmte Wurst vor die Nase gehangen zu bekommen und doch nie den Zipfel erwischen zu können. Also, das war dann für dich die Initiation, wo du gesagt hast, so, jetzt muss hier was ändern, jetzt muss hier was anders werden. Und aus berufener Quelle weiß ich, eine deiner ersten Maßnahmen war, den Eisenhans von Robert Bly zu lesen.
Ja.
Damit hat's angefangen. Was gibt es eigentlich noch an anderer Literatur, die man klassisch als Mann gelesen haben können sollte, dürfte?
Also, ich muss dazu ehrlicherweise sagen, also bevor Robert Bly Eisenhand in mein Leben kam, also ich habe ja schon gesagt, dass ich mich dann wirklich selbst auf den Weg begeben habe. Ich war über ein Jahr auch krankgeschrieben und war dann auch zu Hause. Und genau dort habe ich mich dann vor den PC gesetzt und vor den Rechner. Und es war ja zu dieser Zeit, gerade 2015, 16, war es auch gerade spannend, was im Online-Bereich passiert ist. Und genau zu dieser Zeit erblühten da ganz viele neue, frische Angebote und teilweise auch Angebote, Hilfsangebote für Männer. Und unter anderem auch von den Kollegen aus Berlin, die seien ganz herzlich hier auch gegrüßt bei dir im Podcast. Die haben auch einen eigenen Podcast und der heißt sogar Eisenhans Podcast. Es ist Martin und Philipp von Männlichkeit stärken und auf deren Seite bin ich gekommen. Und dort haben sie am Anfang noch mit Blog angefangen und haben ganz viele Blogartikel geschrieben. Und das waren sehr viele Themen, die haben mich ansprechen lassen, habe gesagt, ah, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und das hat mich so aufwecken lassen. Aber das erste Buch, was ich dazu gefunden habe, wegen einer Empfehlung, war wirklich das Buch Männerseelen. Und zwar von einem Therapeuten, und zwar aus Bremen. Und zwar, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, aber Vorname ganz sicher Björn und ich glaube Süfke. Süfke, ja, Männerseelen. Also eine ganz, ganz große Empfehlung, der ausschließlich fast mit der einzige Therapeut bis heute noch ist im deutschsprachigen Raum, der wirklich Männer therapiert, aber zu den Themen der Männer und nicht eine Therapieform, die für die Frauen ausgelegt ist, weil die meisten Therapieformen, das ist auch wissenschaftlich auch belegt, da gibt es auch Quellen zu, dass die meisten Therapieansätze und Formen wirklich für Frauen ausgelegt sind, aber damit Männer therapiert werden. Und er macht es ausschließlich für eine Therapie für Männer. Und das Buch ist so einfach und sehr, sehr schön geschrieben. Und das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und ansonsten empfehle ich jedem einfach auch mal zu schauen, einfach mal im Internet auch zu recherchieren. Und dafür werde ich ganz viele Quellen finden.
Was ein Ansporn. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge. Du hast ihn übrigens richtig gesagt, der heißt Süfke.
Ah,
Gibt es
schön.
als Buch, als Hörbuch, als Kindle, alles. Also. Ja, also man muss sich auf den Weg machen.
Ja.
Lass niemand an der Tür klingeln und sagen, hallo, wolltest du nicht mal Mann werden? Das ist eher unwahrscheinlich, dass die einen beim Chipsessen auf der Couch erwischen und daraus rauszerren und sagen, so, jetzt hier ab ans Lagerfeuer und wir machen jetzt mal uns auf die Reise zum Mann werden. Man muss sich also selber aufmachen und dann
Ja.
findet man die Angebote, die es da draußen gibt, die einem helfen können. Was hat dir denn neben diesen Büchern, neben diesen Gruppen oder am meisten geholfen? Also
Am meisten hat mir wirklich Hayo geholfen, also als erstes ist mein grundlegendes Verständnis mir selbst gegenüber, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, hier ist etwas, was ist das etwas? Und okay, wie gehe ich jetzt für mich erstmal selbst damit um? Und das war ja erstmal so das Erste, wo ich gesagt habe, okay. Und dann ging es erstmal darum, das ganz interessant und spannend zu finden und mir selbst erstmal gegenüber gar keine, oh, das ist aber doof oder das ist eine Abwertung, sondern einfach, ich habe das wirklich gedreht und habe wirklich gesagt, okay, das ist voll spannend, ich will mehr darüber erfahren und rausfinden. Also das ist erstmal für mich so ganz, ganz stark gewesen. Und das nächste, was mir geholfen hat, waren wirklich die Bücher und das übernächste, was mir geholfen hat, war wirklich auch die Auseinandersetzung mit meinem Vater. Und als nächstes auch ganz stark die Auseinandersetzung mit anderen Männern. Und dort bin ich wirklich dann in Gesprächen gegangen. Und dann habe ich mich wirklich auch mal getraut, nach Berlin zu fahren. Und von John Eigner, der hat die Mannseinskonferenz ins Leben damals gerufen. Das war eine fixe Idee, die am Lagerfeuer entstanden ist. Und dort war es wirklich der erste große Schritt, wo ich mit viel Angst und Widerständen hingefahren bin und sehr beliebäugelnd und geguckt, oh, da sind andere Männer, wie sind die? Und habe erstmal wirklich geschaut. Aber dann habe ich mich wirklich darauf eingelassen und habe eine sehr starke Herzlichkeit erlebt und auch erlebt, dass die Themen gar nicht so unterschiedlich waren, wie ich dachte. Und ich bin gar nicht alleine, sondern ganz viele andere Männer hatten dieselben Themen wie ich, dieselben Herausforderungen. Und das war so schön. Und so öffnete sich das immer mehr und mehr für mich. Und seitdem begegne ich anderen Männern auch mit Respekt und frag, wer bist du als Mann? Also das ist so schön. Und deswegen ist auch unser Austausch auch sehr, sehr schön. Also wir beide begegnen uns ja auch sehr, sehr herzlich und sehr stark, finde ich.
Ja, kann man so sagen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir auch in unserer Männlichkeit uns nicht bedroht fühlen. Also, denn ich glaube, das ist was für viele Männer, was das Leben total schwierig macht. Dieses Klischee oder dieses Gewohntsein, dieses kapitalistisch-neoliberalistischen Gesellschaftsgepräge, sage ich mal, wo auf Konkurrenz aus ist und statt auf Kooperation, wo man meint, jeden Tag seinen Mann stehen zu müssen, wobei man gar nicht weiß, was das bedeutet, überhaupt Mann sein, ja. Und wenn wir Mann stehen, dann kommen natürlich bei Stehen kommen dann automatisch auch irgendwelche pornografischen Dinge und Fantasien, wo wir auch meinen, wie das zu sein hätte, was ja bar jeglicher Realität in den meisten Fällen ist, wie ich aus meiner Arbeit bei der AIDS-Hilfe weiß. Was kann man den Leuten, also erstmal, was hast du den Eindruck, wie viele Männer machen sich denn mittlerweile auf den Weg? Sind das 5%, sind das 10%, sind das 20%?
Also, das ist das Schöne, Hajo. Also, ich werde oft kriege ich das mit und so, ah, die Männer sind nicht da. Gerade von Frauenseiten kriege ich das wirklich mit. Weil ich das, also, man merkt mir ja an, dass ich das vielleicht so ein bisschen auch lächelnd hier wahrnehme, weil ich es auch so schön finde. Also, das ist so eine Bewegung, die ist schon sehr, sehr groß geworden. Also, ich kenne jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, aber es sind, glaube ich, gut 10%, die sich da wirklich auf den Weg machen. Und das werden stetig mehr, Hajo. Also ich habe wirklich ganz, ganz tolle Kollegen und wir sind stark vernetzt und es werden immer mehr. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele auch auch Online-Kongresse zu diesem Thema, auch Kollegen, die neben deiner tollen Arbeit da sitzen. Und es gibt ganz viele Männer-Trainer, Männer-Coaches, es werden mehr Therapeuten. Auch Männerbegleitung findet mehr statt. Also da sind schon ganz, ganz viele. Als ich gestartet bin, waren wir noch eine gut kleine Gruppe. Also da weiß ich bei dem, nee, nicht Kongress, aber bei diesem, naja doch, es ist ja Mannsein-Kongress, also Treffen ja auch. Da waren wir, ich glaube, so 1000 bis 1500 und es werden wirklich stetig immer mehr, die sich da auf den Weg machen und sich die Fragen stellen. Also ich würde gut sagen, 10%.
Ja. Ja, das heißt, 90%, die sich dem Thema eben noch nicht widmen, und das ist halt noch die große Masse. Deswegen ist es für den Einzelnen immer noch ein bisschen schwieriger, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und geeignete Gesprächspartner zu finden. Du hast ja eben auch gesagt, dass es auch Männergruppen gibt. Natürlich gibt es auch heutzutage, alle Männer sind in allen irgendwelchen Männergruppen, Anführungszeichen, sei es auf der Arbeit, sei es im Verein. Aber sind das die Männergruppen, die wir gerade meinen? Nein, eher nicht, ja. Weil da geht es eben meistens dann eben um diese Männlichkeit, die Konkurrenz auslebend ist, sondern wir meinen ja damit Männergruppen, die sich des Themas Mannsein annehmen und ein ganz anderes Selbstverständnis in ihrer Rolle als Männer haben. Was wäre denn das Selbstverständnis, welches ein Mann, der sich als Mann definiert haben sollen, können, dürfte? Was ist das denn? Ich frage immer wieder nach Werten. Na, sorry, aber ich kann nicht anders. Bei Integrität sind wir immer auf der Strecke.
Also mit Verständnis, was meinst du damit ganz genau, Hajo?
Ja, was macht mich denn als so ein Mann? Was definiert mich als Mann? Welche Rolle ist denn das, die ich da einnehme als Mann?
Erstmal grundlegend würde ich sagen, es ist erstens keine Rolle. Das ist schon mal erstmal ganz, ganz wichtig. Erstens ist auch zu schauen, bist du du oder möchtest du auch du werden? Das ist erstmal ganz wichtig. Und Mann sein bedeutet ja, unter anderem nicht der andere Mann zu werden und die Kopie von diesem Mann zu werden, sondern es ist ja wichtig, dass ich für meinen Teil, wenn ich auf dieser Mannseinskonferenz, jetzt habe ich es, nicht Kongress, Konferenz, bin, dann sehe ich, dass ich ganz unterschiedliche Männer sehe. Und das ist das Schöne. Ich sehe nicht mehr nur einen Mann, der Leistung bringt, der Druck macht, der vielleicht das Überwort Narzissmus an den Tag legt, was früher noch eine gewisse Eigenschaft mitgebracht hatte, sondern für mich ist es, jeder bringt seins mit. Und dann ich kann picken, ah, der hat das, ich nehme das, okay, der hat das, nee, okay, das nicht, aber ich nehme das. Also das ist so diese ganzen Unterschiedlichkeiten. Erstmal ist es ganz wichtig zu betrachten, der Mann ist erstmal Mensch. Er ist kein Objekt, sondern Subjekt. Das ist erstmal ganz entscheidend für mich. Und was es jetzt genau für jeden Einzelnen betrifft. Der eine kann mehr im Rudel sein, so sehe ich das, der vielleicht mehr vielleicht eine höher angelegte, ganz starke Integrität hat. Und es gibt auch einen Mann, der eine weniger angelegte Integrität hat, der das auch gar nicht so stark braucht, aber der vielleicht eine größere Präsenz hat. Und so können die beiden zum Beispiel sich darin sehr gut spiegeln oder auch ausgleichen oder eben teils sich supporten und unterstützen, das voneinander zu lernen. Also ich glaube, Mann sein ist auch ganz viel voneinander und miteinander lernen. Also das ist es für mich.
Ja, im Idealfall, ne? Im Idealfall. Aber es gibt natürlich das klassische Männerbild, was eben doch eine Rolle mehr oder weniger ist. Deswegen gut, dass du mich da abgebremst hast, dass es beim Mannsein eben nicht um eine Rolle geht, sondern um tatsächliches Sein geht. Aber wir haben eben dieses klassische Männerbild, wie Männer zu sein haben. Ja, und wir haben
Ja,
unsere.
also okay, soll jetzt keine Rolle rückwärts sein, aber der Punkt ist vielleicht, es ist auch nochmal gut, dass du danach hakst, ist wirklich, merke ich gerade selbst, ist wirklich, vielleicht im klassischen Sinne ist natürlich gefühlt, viele sprechen auch, der ist zwar da, aber irgendwie ist der doch abwesend. Und ich glaube und denke ganz, ganz stark, dass nämlich bei mir auch stark war, ist wirklich, wenn du präsent bist. Also, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du auch was zu sagen hast und sagen magst auch und dass du mit nicht nur einfach so und keine Reaktion zeigst, sondern dass du mit den Augen da bist, dass du mit der Mimik, mit der Gestik da bist, mit der Stimme, mit dem Körper da bist. Also, ist natürlich jetzt nicht im Sinne von des klassischen Rollenbildes des Mannes. Der ist ja für mich teilweise Leistung, Druck,
Genau.
Depression, Burnout, Angst, Panik, Süchte ganz stark, also Drogen, Alkohol,
Arbeit.
Arbeit, Pornosucht. Das ist so ganz viel. Also das, Das sind so die klassischen.
Aber was du gerade aufgezählt hast, das sind eigentlich nur Themen des Menschseins. Also Lebendigkeit würde ich das drunter laufen lassen. Gefühle zu haben, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu leben, das führt zur Lebendigkeit. Und da ist man nicht so ein Pokerface. Ich erlebe heute, dass viele Menschen, ja nicht nur Männer, auch Frauen tatsächlich, Denkfühler sind. Also die wissen, in einer Situation ist das Gefühl angebracht und dann spielen sie das mehr oder weniger, ohne es aber tatsächlich zu fühlen. So, das heißt also, Mann sein ist letztendlich nichts anderes als Mensch sein, in seiner besten Qualität, indem man wieder in seine Lebendigkeit, in seine Gefühle hineinkommt, oder? Oder wäre jetzt eine Sache.
Ja, also ich mit diesen sehr immer die ganze Zeit Gefühle und Emotionen, das finde ich auch so teilweise relativ weichgespült, weil Gefühle und Emotionen, das ist für mich eher so das Weibliche, ist eher so die Frau. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit in diesen Fühlen und Emotionen bin, dann kann ich ja nicht in die Handlung gehen. Und das ist ja das, was es ja braucht. Das heißt, wenn eine Frau das heißt, Präsenz bedeutet für mich, den Raum zu geben und Raum zu halten. Also gerade für das Weibliche. Und wenn sie gerade in einen emotionalen Zustand kommt, der vielleicht emotional stürmisch für sie ist, ne, Fels und Brandung. Das sagt es für mich ganz, ganz klar. So, das heißt, ich halte sie, ich öffne den Raum und sie kann sein. Und ich bin gar nicht lösungsorientiert und ich sage gar nicht, was sie jetzt braucht, was ihre Lösung ist oder warum bist du jetzt in Tränen ausgebrochen. Vielleicht muss ich einfach nur den Unterschied erkennen, was sind denn Freude, Tränen, was sind denn Wuttränen oder was sind denn Trauertränen? So, also so dieser Unterschied. Und wo ist es dieser Unterschied? Und einfach zu halten. Ich muss dann in dem Moment gar nicht die Lösung wissen. Ich glaube, das ist auch Mann sein.
Das war ein ganz wesentliches Learning, was mir meine Freundin beigebracht hat. Wenn ich mit einem Problem zu dir komme, musst du mir nicht direkt eine Lösung
Genau.
präsentieren. Du musst
Na,
einfach mal
ja.
zuhören und da sein für mich.
Richtig.
Du sagst, dass den Raum halten. Ich glaube,
Richtig.
das ist, was aber viele Männer denken, was von ihnen erwartet wird, dass sie direkt mit einer Lösung aufwarten müssen und was ja letztendlich dann auch überfordert und Frauen auch gar nicht wollen. Die wollen ja erstmal in dem Zustand gehalten werden und
Ja.
sein und da ankommen und dann ergibt sich ja mitunter eine Lösung auch von ganz alleine. Integrität. Wie lebst du das in deinem, wie macht sich das in deinem täglichen Leben bemerkbar? Integrität.
Ja, also ich würde sagen, nimmt sehr viel Raum und Zeit auch ein und es ist auch ganz, ganz stark bei mir ausgebremst. Also ich habe wirklich dann wirklich angefangen, wie bin ich auch im Außen? So, und für mich ist es wichtig, erstmal schaue ich erstmal für mich schon mit offenen Augen. Also auch, dass ich schon suche und versuche, Augenkontakt zu Menschen aufzubauen. Das ist schon mal, ja, Augenkontakt ist ja so der tiefste Blick in die Seele. Klar gibt es viele, die da ausweichen und das kann natürlich auch sehr übergriffig sein oder auch vielleicht spooky, dieses Wort und so, oh, was will der jetzt? Analysiert der mich jetzt? Ist auch sehr komisch oder was will der? Will der mich jetzt therapieren? Aber einfach dass man hier so freundliche Falten so, also einfach so, wie trete ich draußen auf? Also freundlich mit dem Lächeln, also auch Hallo sage, nicht aufzwängen. Also das ergibt sich auch. Also ich habe es mittlerweile so, dass die Menschen mich ansprechen und mich grüßen. Also einfach, weil ich ausstrahle. So, auch, oder was ich auch ganz viel mache, wenn ich, egal wo ich unterwegs bin, ich bücke mich nach dem Müll, heb den Müll auf und werfe ihn weg. So, das ist für mich ganz wichtig. Oder ich hinterlasse öffentliche Toiletten, übertrieben gesagt, Vorsicht jetzt, nicht festnageln, sauberer, als ich es vorgefunden habe. Also das mache ich wirklich. Klar, für den einen oder anderen, der ein Hygienethema hat und der das nicht mag, das sage ich gar nicht. Ich rede nur von mir. Das ist meine Art und Weise, meiner eigenen Integrität gegenüber. So, und für mich bedeutet das auch, ich überlege erst, was sage ich, und dann sage ich es auch und nehme das auch mit allen Konsequenzen. Das heißt, ich kann auch mal was sagen, was aneckt, was unpopulär ist. Es kann auch sagen, dass es wirklich auch Freunde, Bekannte, Familie oder sehr enge Menschen hin und wieder vor den Kopf stößt, aber ich stehe erstmal dazu und sage, das war jetzt erstmal mein Ausdruck. Und das ist erstmal mir selbst gegenüber, integer zu sein. Und dann aber auch zu sagen, ich überdenke mal meine Art und Weise des Handelns und mag ich das anpassen? Mag ich oder mag ich schauen, eine neue Art und Form des Ganzen zu lernen. Das ist für mich wichtig. Das ist für mich Integrität, meine eigene Integrität. Also mir abends in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ah, es war ein guter Tag, oder auch mal ehrlicherweise zu sagen, ah, beim nächsten Mal mach's mal ein bisschen anders.
Ja, das ist gelebte Integrität. Also, und da hast du ja eigentlich auch schon was angesprochen, abends in den Spiegel zu schauen, das Thema Selbstreflexion. Also, wie wichtig ist das für dich in deinem alltäglichen Leben?
Also das nimmt auch ganz, ganz viel ein. Also ich schaue wirklich, wie war die Situation, wie hat mein Gegenüber darauf reagiert, und dann schaue ich einfach, wieso hat mein Gegenüber so reagiert. Und ich begebe mich da wirklich in unterschiedlichsten Bereichen auf dem Weg. Also ich schaue, kann ich schon an dem Gesicht etwas erkennen? Was gibt es denn da überhaupt? Okay, da gibt es tolle Kollegen, die zum Beispiel anbieten Yoga, doch, wie heißt das? Face Reading, also Gesichtslesen zum Beispiel, Mikromimik. So, dann Stimme. Okay, Stimme sagt was aus. Dann kann es auch Körpersprache sein. So, dann kann es aber auch für mich sein, meine Gedanken. Und ich finde, meine Gedanken formen auch so ein Stück weit wirklich die Realität. Dann belese ich mich dazu. Also ich begebe mich in unterschiedlichste Themenbereiche rein und schaue ganz, ganz viel links und rechts, und dadurch ergeben sie für mich erstmal Mini-Antworten, und daraus entsteht erstmal so ein Bild, und dann kriege ich da für mich mehr und mehr Antworten, und so lebe ich das halt, also, und so reflektiere ich mich selbst. Also ich fange als allererstes bei mir an.
Und wo ist für dich die Grenze von der Selbstreflexion und von der Selbstbespiegelung?
Das ist eine saustarke, sehr, sehr gute Frage, Hajo.
Weil ich erlebe auch in der heutigen spirituellen oder in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass das eben ganz schnell kippt. Ja, dass die Leute also in diese Selbstbespiegelung hineingehen.
Ja, also zum Beispiel, es gibt ja so ein derzeit sehr aktuelles Thema, das nennt sich so Narzissmus, so oder Co-Abhängigkeiten. Dazu gibt es unterschiedlichste Materialien, unterschiedlichste Quellen, unterschiedlichste vielleicht auch Kollegen, YouTube, wie auch immer. So, und dann schaue ich mehrere Tage erstmal querbeet, nur allein durch dieses Thema. Und dann entsteht da bei mir auch so, dass ich mehr und mehr dadurch rausfinde, viel, viel feiner, und differenziere viel, viel mehr, mache nicht gleich so Stempel drauf, sondern es braucht sehr lange bei mir. Und dann kommt so, ah, okay, das ist jetzt die Grenze, das ist nicht meins, das ist jetzt vom Gegenüber, weil die mehr Hinweise sagen mehr aus, okay, das ist sein Thema. Und Selbstspiegelung, okay, das mag jetzt vielleicht so erstmal aussehen, ist es aber doch nicht. Also das ergibt sich aus unterschiedlichsten, ja, Brotkrumpen, so wie bei Hänsel und Gretel kommt mir jetzt gerade so das Bild. Also
Darf ich dir eine Erklärung anbieten,
gerne, gerne.
wo die Grenze ist? Also
Ja.
die Grenze ist für mich da, wo Selbstreflexion ist, wenn ich mich reflektiere in meinem Verhältnis zum Rest der Welt, also wenn die anderen mit dabei an Bord sind. Selbstbespiegelung ist, wenn es nur da um mich geht, wie ich mich noch besser machen kann, damit ich noch besser dastehe. Also nicht nur Selbstbespiegelung, sondern auch direkt dann in die Selbstoptimierung reingehe.
Ja,
Ist mein
okay.
Erklärungsansatz. Also, und Selbstreflexion eben, da sind die anderen mit dabei. Ich spiegle mich im Gegenüber
Richtig,
in der
genau.
Welt mit anderen, und bei der Selbstbespiegelung, ja, da drehe ich mich nur um meinen eigenen Bauchnabel und versuche das Beste für mich rauszuholen. Und das ist genau das, was heute eben sehr viel in der spirituellen oder in der Persönlichkeitsentwicklungsszene stattfindet. Und das ist eben mit großem Fragezeichen zu versehen, meines Erachtens nach. Ich habe nicht zufällig dazu einen Kongress gemacht. Wo Welche Auswirkungen hat Integrität heute in deinen persönlichen Beziehungen?
Also es ist sehr stark auch darin geprägt, erstmal, dass mir in der, wie mein Gegenüber mich wahrnimmt, dass es auch mittlerweile gesagt wird. Also, oh, ich fand das Treffen mit dir schön. Das war sehr inspirierend. Es hat mir neue Sichtweisen, neuen Input gegeben. Es hat mir eine gute, kraftvolle Energie gegeben. Also ich fühle mich gar nicht so ausgelaugt wie sonst mit anderen Menschen beim Treffen, sondern oh wow, also irgendwie, ich könnte mich jetzt noch länger mit dir unterhalten. So das erstmal auch. Und dass oft gesagt wird, dass ich da bin. Also dieses Präsente. Also ich bin eben halt da. Also ich höre zu.
Ja, du hast das jetzt schon mehrmals gesagt. Das ist auch sehr interessant und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Also mein Partner zum Beispiel ist jemand, der ist wirklich präsent. Also wenn der da ist, dann ist der auch da. Ja? Also da gibt es kein Handy, da gibt es kein Internet, da gibt es kein Nix. Da bist du, der ist dann mit dir oder mit mir in dem Fall. Und das finde ich total wohltuend. Und das ist eben auch das, was ich sage, das ist Integrität, weil er sich genau so zeigt, wie er ist und nicht irgendeine Maske vorhält. Und auch das ermöglicht mir, im Zusammenhang mit dir zum Beispiel, auch in unserem Austausch hier, merke ich eben, dass du präsent bist, dass du da bist. Und so kann ich viel besser auf, oder so kann ich überhaupt erst mit dir in Kontakt treten, was ich nicht kann, wenn du mir irgendeine Maske, eine fancy Maske vorzeigen würdest, dann würde ich sagen, ey, ich kriege gar keinen Typen, keinen Pack an, ich weiß gar nicht, wie ich mit dem reden soll. Weil das ist das, was natürlich oft in der Gesellschaft draußen passiert, weil viele Menschen meinen, irgendwelche Masken spielen zu müssen und sich dann wundern, dass die Leute nicht mit ihnen in Kontakt treten, weil sie eben diese Maske aufhaben. Und ich sage, Integrität führt dazu, dass du eben nicht mehr diese Masken hast und Integrität ist die beste Therapie oder die beste Waffe gegen Einsamkeit. Weil wir tatsächlich aufgrund unserer Erziehung auf den anderen, wir müssten irgendwie sein, damit man uns gern hat. Dabei geht es genau andersrum. Wir müssen sein, wie wir sind, damit die anderen mit uns in Kontakt kommen oder mit uns dann gern haben können.
Richtig. Absolut, 100%. Bin ich total bei dir.
Sehr schön. Sehr schön. Wann war denn das letzte Mal deine Integrität in Gefahr in deinem Leben? Gab es irgendeine Situation, wo du, oder gibt es irgendwelche Situationen, wo du Gefahr läufst, deine Integrität aufzugeben? Also ich habe da so eine klassische Standardsituation, würde ich vielleicht gleich sagen, wenn ich also ich habe so in meinen Interviews festgestellt, dass die meisten Menschen irgend so einen Triggerpoint haben oder wieder so psychologisch einen Punkt haben oder ein Thema haben, wo sie immer wieder dazu neigen, ihre Integrität. Also ich kann nur sagen, was es bei mir ist. Bei mir ist es einfach, wenn in einer Beziehung zu einem Kontaktabbruch kommen könnte, dann bin ich immer geneigt, meine Integrität sehr in Frage zu stellen, weil ich eben, also für beide Personen, die mir wichtig sind, bin ich jetzt bei XY auf der Straße. Also bei wichtigen Personen bin ich dann geneigt, meine Integrität. Und das ist Teil meiner Geschichte, meines Themas, ja. Ich bin sehr viel verlassen worden und allein gelassen worden. Und das ist für mich eine schlimme Urwunde, sage ich mal, die ich immer wieder versuche zu meinen. So, jetzt habe ich den.
Ja, ist ja sehr hilfreich auch, Hajo. Ist auch schön und es zeigt ja auch, dass das hier sehr, sehr offen, sehr offenes Gespräch ist, ja. Also, ne, von Hajo zu Dino und von Mann zu Mann. Also ist ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch. Um deine Frage zu beantworten, da muss ich wirklich schon lange kramen und suchen, um da überhaupt für mich noch heutzutage was stark zu finden. Aber was eventuell noch ein Thema sein könnte, wäre für mich, wenn ich beruflich, also das, was ich also reingeben möchte, von mir aus zu dem, wo ich sage, in der großen Politik möchte ich gar nichts verändern und kann ich auch gar nichts verändern. Aber ich sage nicht, ich kann nichts verändern, sondern ich kann im Kleinen was für mich verändern und mache für mich da Politik, dass ich sage, Für mich würde es angekratzt sein, wenn ich das nicht mehr könnte, was ich da tue. Also Männer zu begleiten. Und ist ja auch mittlerweile, dass ich nicht nur Männer mittlerweile begleite, sondern auch mittlerweile Kinder und Jugendliche begleite. Also ich habe das große Glück mittlerweile, dass ich auch als Reisebegleitung im 1 zu 1 für Jugendlichen vom Jugendamt auch bezahlt für 3 Monate auf Reiseprojekt gehen darf und kann. Und wenn ich das zum Beispiel nicht mehr tun könnte, dann könnte eventuell mit einem Fragezeichen versehen, das so ein bisschen meine Integrität schon. Also, weil ich das eben halt liebe, was ich da mache. Also, das würde im Zusammenspiel mit anderen jetzt so wie bei deinem Beispiel.
Also ich bin darauf auch erst nach sehr langer Auseinandersetzung mit selber und mit dem Thema gekommen. Wenn du mal drüber nachdenkst und wir uns das nächste Mal vielleicht begegnen, wird dir da vielleicht auch was anderes einfallen. Das kann durchaus sein. Ja, was wollen wir denn, was willst du denn noch den Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen mitgeben zum Thema Mannsein, Integrität? Was ist denn da für dich noch eine wichtige Sache?
Also ich würde sagen, wenn du da wirklich in dir noch die vielleicht kleinste Stimme, die du noch hören kannst, egal in welcher Lautstärke, die da noch vorhanden ist. Und da ist irgendein Ruf. Und egal, also jetzt finanziell, ob das möglich ist oder eine gewisse Einschränkung hat, aber zumindest einfach mal zu schauen, ist das etwas, was ich im Kleinen, im Mini machen kann? Also einfach ein Mikroabenteuer zu machen. Dann folge einfach diesem Ruf und dann jeden Tag einen Schritt machen und immer mehr und mehr und mehr. Das wären dann ganz, ganz viele Schritte und dass du wirklich da versuchst, rauszugehen für dich. Also geh einfach für dich los und versuch einfach auch mal dich zu zeigen, wer du bist. Und das ist für uns alle in der Gesellschaft, im Kollektiv auch wirklich hilfreich, dass wir wirklich wieder unterschiedliche Menschen und auch Arten des Menschseins sehen. Ich glaube, das macht es aus, das Menschsein. Also von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Ich glaube, das ist eine coole Botschaft.
Ja, vielen Dank. Integrität ist, dass du dich selber der Welt zum Geschenk machst auch und da nichts zurückhältst. Ganz herzlichen Dank, Timo. Hat mir Spaß gemacht, war mir ein Fest und ich freue mich, wenn wir das an anderer Stelle mal wieder fortsetzen können. Ganz herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen und tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst. Und denk daran: Gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.